Jetzt geht's, ne? Ich habe mit Peter geredet, worüber er in der Einleitung spricht, und er meinte, ja, er weiß ja, ich predige immer so über alles. Ist eigentlich fast egal, was man erwähnt, das passt immer. Aber ich habe auch diesmal wirklich einen großen, zum großen Rundumschlag ein bisschen ausgeholt. Einfach weil, als ich über Himmelfahrt nachgedacht habe, war es mir so wichtig, das im Gesamtkontext zu sehen, also wie es dazu kam, dass Jesus, also warum gab es Himmelfahrt? Da habe ich immer eine Frage an euch einfach. Wart ihr schon mal irgendwo zu Besuch? Ja, das ist eine lustige kleine Frage, so zum Einstieg, ein bisschen doof vielleicht. Natürlich war jeder schon mal irgendwo zu Besuch, mindestens heute hier im Gottesdienst. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal so ein bisschen reinrufen, was passiert bei einem Besuch oder was hängt alles mit einem Besuch zusammen? Was passiert da so? Freude? Nicht während Corona, aber man umarmt sich eigentlich, ja. Essen fertig machen, ja. Aber so ein bisschen allgemeiner, ich meine, wie läuft so ein Besuch ab oder wann gilt etwas als ein Besuch? Ja, genau, man fährt wohin? Man nimmt sich Zeit. Kommt dort an, ja. Ja. Und man fährt wieder weg. Ja. Genau, und irgendwann später geht man wieder weg. Manchmal, also oft plant man das auch vorher, dass man so ungefähr überlegt, wann man wohin geht. Man hat meistens schon vorher so einen ungefähren Gedanken, was man macht. Ne? Und man plant auch meistens, wann man ungefähr wieder geht. Manchmal wird es ein paar Stunden später. Das kennt man ja auch. Oft lädt man noch oder lädt man zum Gegenbesuch ein, vielleicht, wenn man sich gut mit den Leuten verstanden hat, bevor man wieder geht. Ja, aber dann geht man wieder am Ende von so einem Besuch. Und das ist eigentlich der Grund, warum es Himmelfahrt gibt. Ja, weil Jesus zu Besuch war. Ja, und ich möchte so ein bisschen jetzt zu diesem Rundumschlag ausholen. Ich habe so eine grobe Übersicht gemacht, so eine Zeitleiste. Also schnitt Jesus Ursprung und Werdegang in Anbetracht der Weltgeschichte. Das ist unten ein bisschen unscharf, ne? Aber wir haben hier einmal die Schöpfung und Jesus ist im Himmel seit der Schöpfung. Dann haben wir Jesu Geburt und Jesus lebt auf der Erde. Dann haben wir die Kreuzigung und Auferstehung und Jesus ist immer noch oder noch mal kurz auf der Erde. Und dann haben wir die Himmelfahrt. Und seitdem wissen wir, ist Jesus wieder im Himmel an der rechten Seite Gottes und irgendwann kommt er noch mal wieder. Und seit der Schöpfung sind schon 4000 Jahre ungefähr vergangen, bis Jesus geboren wurde. Das waren 4000 Jahre. Dann wurde Jesus geboren und hat erstmal 33 Jahre hier auf der Erde gelebt, bevor er am Kreuz gestorben ist. Und dann war er nochmal 40 Tage nach seiner Auferstehung auf der Erde mit den Jüngern, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und da ist er jetzt seit ungefähr 2000 Jahren und wir wissen nicht, wie lange noch, bevor er wiederkommt. Was ich dabei so wichtig finde, ist der Gedanke, Jesus ist nicht an Weihnachten entstanden. Ja, er ist nicht da erst, hat nicht da erst angefangen zu existieren, sondern wir wissen, Jesus war bei der Schöpfung mit dabei. Jesus ist Gott und er war schon damals Gott. Und Gott und Jesus, die haben zusammen diese Erde geschaffen mit dem Heiligen Geist. Jesus ist Gott und war schon immer Gott. In Philipper 2, in Versen 6 und 7, da lesen wir dann, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und das ist an Weihnachten, das ist Jesu Geburt. Also wir wissen garantiert, er hat vorher auf jeden Fall schon existiert, er hat diese ganze Erde mitgeschaffen und er hat auch vor der Schöpfung schon ewig existiert. Also wirklich von Ewigkeit zu Ewigkeit, das können wir uns nicht vorstellen. Aber einfach seitdem wir Menschen auf der Erde leben, seit ungefähr 6000 Jahren insgesamt, wissen wir, dass Jesus im Himmel gelebt hat, bis auf die Zeit, der er hier auf der Erde war. Und er war auf derselben Stufe wie Gott, aber er hat das aufgegeben und wurde freiwillig ein Mensch und kam und lebte als Mensch auf der Erde. War dabei aber auch komplett Gott. Genau, und das ist Weihnachten. Und dann war Jesus hier 33 Jahre lang. Und ich finde das ziemlich wichtig, dass er 33 Jahre lang hier auf der Erde war. Und ich kann euch auch erklären, warum. In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir erfahren so in der Bibel, da gibt es dieses Prinzip, was Gott einfach den Menschen vorstellt, wenn es Vergebung geben soll für Sünde, braucht es immer ein Opfer. Die Sünde zieht immer den Tod nach sich. Und wenn jemand, der gesündigt hat, leben möchte, dann muss jemand anderes dafür sterben. Und seit der Schöpfung gab es Vergebung für Menschen immer nur, wenn es ein Opfer gab. Und Gott hat eine Beziehung mit Menschen immer nur dann wiederhergestellt, wenn es dafür ein Opfer gab, wenn dafür jemand gestorben ist. Und wichtig war bei diesen Opfern, dass sie immer makellos waren. So hat Gott zum Beispiel Mose gesagt, als er ihm die Gebote gegeben hat für die Israeliten, hat er ihnen gesagt, wenn sie Opfer bringen, müssen diese immer makellos sein. Die müssen komplett gesund sein, ganz gesunde Tiere mussten das sein. Es dürfte kein einziger Fehler an ihnen sein. Wenn da ein Fehler war, und das kann man so ein bisschen in der Geschichte nachlesen, dann waren Juden auch wirklich sehr streng, dann ging das nicht. Dann durfte man das Tier nicht benutzen. Und sie wurden auch dafür gerügt, wenn sie jetzt fehlerhafte Tiere bringen wollten. Gott hat immer gesagt, nein, es müssen absolut makellose Opfer sein. In 1. Mose 22 lesen wir, wie Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Das ist auch eine, denke ich, relativ bekannte Geschichte. Und im letzten Moment schreitet Gott aber ein und sagt, nein, nein, opfere ihn nicht. Ich wollte nur testen, ob du mir vertraust. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und ich finde es spannend, also mich hat mal jemand darauf aufmerksam gemacht, auf dieses Detail, dass der Schafbock sich mit den Hörnern im Busch verfangen hat. Wenn er sich mit seinem Bauch verfangen hätte, wäre er zerkratzt gewesen, hätte vielleicht irgendwo eine Wunde, hätte geblutet und er wäre disqualifiziert gewesen. Er wäre nicht mehr als ein reines, makelloses Opfer in Frage gekommen. Aber so hat er sich mit den Hörnern verfangen und er war noch heil und rein und gesund und er konnte als Opfer dienen. Und Jesus war hier 33 Jahre lang auf der Erde, um sich als ein Opfer zu qualifizieren. Wenn er einfach nur gekommen wäre, nicht als Baby, sondern im erwachsenen Zustand und gesagt hätte, ich sterbe jetzt hier am Kreuz für euch, wäre es nicht das Gleiche gewesen. Durch diese 33 Jahre können wir Menschen sehen, dass Jesus wirklich sündlos vor Gott gelebt hat und dass er ein makelloses Opfer war. Aber Jesus ist der Einzige, der jemals sündlos gelebt hat. Das war wirklich nur bei Jesus der Fall und bei uns ist das nicht so. Das ist bei mir nicht so und bei euch auch nicht. Und das wissen wir auch. Wir wissen, dass wir schon oft gegen Gott gesündigt haben. Und das ist auch der Grund, warum es dann Ostern gibt. Warum Jesus dann am Kreuz sterben musste. Jesus starb am Kreuz ja als Opfer zur Vergebung unserer Sünden. Peter hat es auch schon erwähnt in der Einleitung. Und ihr wisst, wenn ich komme und predige, erwähne ich es auch jedes Mal, weil ich es so wichtig finde, ja. Es ist das Evangelium eigentlich, oder halt der wichtigste, größte Bestandteil des Evangeliums. Jesus kam und ist als Opfer gestorben für uns. Gott hatte festgelegt, es muss immer ein makelloses Opfer geben für die Sünde. Jesus kam und hat sich als ein makelloses Opfer qualifiziert und er konnte das wirklich machen. Es hat funktioniert. Die Rechnung ist aufgegangen. Es hat funktioniert, dass er für unsere Schuld bezahlen kann, weil er sündlos gelebt hat. Und das war sicherlich, von dieser ganzen Zeit, die Jesus auf der Erde war, war das die härteste Prüfung, die er durchgemacht hat. Ich glaube, sündlos zu leben, diese 33 Jahre lang, war für ihn gar nicht so eine harte Prüfung. Ich glaube, das war für ihn leichter. Früher habe ich immer gedacht, boah, wie hat er das nur geschafft? Da muss man sich doch ganz schön anstrengen. Aber er hat nicht geguckt, okay, was muss ich alles tun, woran muss ich mich halten, damit ich sündlos lebe. Er hat einfach volles Vertrauen in Gott gehabt und ganz eng mit Gott gelebt und immer ihn gefragt, was er tun soll. Und wir können nachlesen, in Hebräer steht ein bisschen was darüber. Ich lese mal einen Vers aus Kapitel 4, Vers 15. Hier steht, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und in Hebräer 5, Vers 7 bis 9 steht, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Also nicht, dass er vor dem Tod bewahrt wurde, aber dass er vom Tod auferweckt wurde. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Genau, noch ein Vers. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Ja, ich finde das so spannend, dass er so hier Bezug nimmt eben auf dieses ganze Leben von Jesus, ne, und wie wichtig eben wirklich diese 33 Jahre waren. Er wurde auch versucht, so wie wir. Aber weil er wirklich sein Vertrauen komplett auf Gott gesetzt hat, ist er ohne Sünde geblieben. Er hat einfach nie daran gezweifelt, dass es das Richtige ist, Gott zu gehorchen und das zu tun, was er von ihm möchte. Und wir wissen auch, dass Jesus sich Zeiten genommen hat, lange Zeiten, wo er sich zurückgezogen hat, um nur mit Gott zu reden und mehr zu erfahren über seinen Willen und einfach ihn besser kennenzulernen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, Gott erhörte Jesus und erweckte ihn von den Toten zu ewigem Leben, die Auferstehung. Und wir haben vorher schon mal gesehen in Evangelien, dass Jesus auch Tote auferweckt, zum Beispiel Lazarus. Aber da war es so, dass er ihn nochmal hier auf der Erde lebendig gemacht hat. Er ist aber später trotzdem wieder gestorben. Er hat ihn quasi mehr oder weniger seinen Körper geheilt. Hier bei der Auferstehung von Jesus war es aber schon anders. Er ist mit einem, wir nennen das Auferstehungskörper, auferstanden. Ich denke manchmal so, eigentlich klingt das so, ja, das klingt so ein bisschen abstrakt oder so ein bisschen weit weg, so ein Auferstehungskörper, was soll das sein? Ich weiß nicht so ganz genau, was das alles sein wird, aber wir sehen, nachdem Jesus auferstanden war, in diesen 40 Tagen, ist er unter anderem durch Türen gegangen oder durch Wände. Da waren verschlossene Türen, aber er ist plötzlich mitten unter den Leuten erschienen. Und wir wissen schon, oder da wird schon angedeutet, dass mit seinem Körper etwas anderes war. Und so ist er ja im Endeffekt auch bei der Himmelfahrt mit diesem Körper, den er dann hatte, in den Himmel aufgefahren. Und vorher haben das schon mal drei Jünger gesehen. In Lukas Kapitel 9 waren drei Jünger mit dabei, als Jesus auf dem Berg verherrlicht wurde. Und da fand ich, als ich das so durchgelesen habe, fand ich, das war irgendwie schon so eine Andeutung eigentlich auf die Himmelfahrt, was da so passiert. Ich lese das mal, diese Stelle hier aus Lukas 9. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte er sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Also sie haben sie schon mal gesehen, dass Jesus anscheinend so einen anderen Zugang zum Himmel hat und dass zwei Personen, die eigentlich tot waren, also die eigentlich nicht mehr lebten, da erschienen sind. Wahrscheinlich auch mit diesem Auferstehungskörper. Und dass dann die Wolke kam, die eingehüllt hat und sie verschwunden sind und sie nicht mehr gesehen haben. Also ganz ähnlich, wie es dann auch bei der Himmelfahrt war, wie Peter es ja am Anfang vorgelesen hat. Wie die von der Wolke wurde Jesus weggenommen und die haben ihn nicht mehr gesehen und haben nur hinterher geguckt, wo ist er jetzt? Und auch hier damals schon haben die gedacht, ach guck mal, jetzt sind die hier auf der Erde, das ist doch der richtige Ort, um zu sein, oder? Ein guter Ort, um zu sein. Lass uns doch mal hier Hütten bauen, die können doch hier bleiben, Mose und Elia, denen gefällt es doch bestimmt total gut hier auf der Erde. Petrus wusste selbst nicht, was er redete. Nein, die haben im Himmel schon gelebt. Und ich denke, da geht es ihnen deutlich besser und ich denke, das ist das eigentliche Zuhause und nicht hier auf der Erde. Ich habe mal noch so ein, ich weiß nicht, wer von euch so Statistik mag und Kreisdiagramme, aber ich habe so ein Kreisdiagramm gemacht. Die Zeit, die Jesus auf der Erde verbracht hat, seitdem die Erde geschaffen wurde, ist eigentlich ziemlich verschwindend gering. Das ist dieses kleine bisschen hier. Also dieser kleine Kreis ist eine Vergrößerung von diesem kleinen Stück, was hier ist. Das hier sind die 4000 Jahre, die Jesus im Himmel war. Und das sind die 2000 plus Jahre, die er zurück im Himmel war. Und das hier sind die 33 Jahre auf der Erde vor der Kreuzigung und dann diese 40 Tage nach der Auferstehung. Eigentlich müsste das noch kleiner sein. Ich habe es nur ein bisschen größer gemacht, damit wir das so erkennen können. Also ich finde, das zeigt uns einfach nur, wenn man drüber nachdenkt, so ein bisschen, okay, Jesus war echt nur zu Besuch. Echt nur zu Besuch hier auf der Erde. Also seitdem die Erde erschaffen ist, ist er eigentlich schon wirklich die meiste Zeit im Himmel. Und Mose und Elia waren auch nur ganz kurz hier. Und ich glaube, die wollten hier auch gar nicht, die wollten hier gar nicht Hütten haben. Die wollten auch wieder im Himmel sein. Jesus hatte einen ganz genauen Plan. Also Gott hatte einen genauen Plan, was er mit Jesus erreichen will. Sein Besuch hatte einen genauen Zweck. Manche haben das ja am Anfang erwähnt, das war das Erste, was aufkam. Wenn man einen Besuch macht, ist, weil man was Bestimmtes vorhat. Man sich mit Freunden trifft oder weil man essen will. Vielleicht hilft man was praktisch. Jesus hat uns ganz praktisch geholfen. Ja. Er kam quasi zu einem Arbeitseinsatz zu Besuch und ist dann wieder weggegangen. Ich möchte jetzt mal auch die Stelle noch mal jetzt lesen, wirklich aus Apostelgeschichte, im ersten Kapitel. Diese ersten 11 Verse, wo Peter die letzten 2 schon von gelesen hat. Die Apostelgeschichte ist ja von Lukas geschrieben, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und so erklärt sich dieser erste Vers. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, also bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn gesehen habt. Hier fährt Jesus in den Himmel und es wird angedeutet, dass er irgendwann wiederkommt. Aber es ist spannend. Er sagt ihnen, es steht euch nicht zu, Zeitpunkte und Zeitspannen zu kennen. Und Peter hat das ja am Anfang erwähnt. Manchmal weiß man das auch nicht so genau oder gerade als junger Christ oft weiß man nicht viel. Ich habe auch jetzt in der Bibelschule erst überhaupt mal gelernt, dass wirklich Menschen sich so sehr detailliert aufgeschrieben haben, was genau alles am Ende wahrscheinlich passiert. Ich finde es auch plausibel, aber ich will heute auch nicht so wirklich darauf eingehen, sondern auf was anderes gleich. Aber noch spannend, weil er eben fragt, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Das fragen sie ja, weil im Alten Testament verhießen wurde, dass ein Nachkomme Davids kommt, der Messias, und der wird auftreten als König und wird ein physisches Reich Israel auf der Erde wiederherstellen. Aber in der Offenbarung lesen wir, dass das später erst noch kommt. Und das wird dann für 1000 Jahre sein. Es steht auch eben in den alten Propheten angekündigt, dass es einen Messias gibt, der leiden wird. Und das haben die oft nicht zusammengebracht, dass es die gleiche Person ist. Aber es ist eben Jesus, der zweimal kommt. Er ist einmal gekommen, um zu leiden. Und beim nächsten Mal, wenn er wiederkommt, wird er nicht als Diener in Knechtsgestalt auftreten, sondern ziemlich deutlich als König. Und da wird es wichtig sein. Manche Leute warten mit Zahnschmerzen, manche Leute, denen ist es komplett egal. Manche Leute warten vielleicht auch gar nicht, würden an einem Tag wie heute eigentlich losziehen und sich maßlos betrinken den ganzen Tag über. Ich glaube, es ist ja teilweise verboten, aber wahrscheinlich tun es trotzdem viele. Einfach um sich so zu belullen, zu beduddeln. Ich weiß nicht, was dafür am besten für ein Wort gibt. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. So ein bisschen betäuben, dass man nicht so nachdenken muss, was kommt eigentlich am Ende der Welt? Was passiert eigentlich, wenn Jesus, wenn er existiert, was passiert eigentlich mit mir, wenn er wiederkommt? Das ist ja eine wichtige Frage. Was ich hier besonders spannend finde, ist, dass Jesus ihnen den Heiligen Geist nochmal verheißt. Er verheißt ihnen, dass der Heilige Geist kommen wird und sie mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werden. Ich habe bereits ja mit euch darüber gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil wir diese ganzen wichtigen Bausteine in der Weltgeschichte sehen können, können wir das Evangelium eigentlich verstehen. Und ich glaube mehr und mehr, es ist wirklich, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich denke immer so, das Evangelium ist Ostern. So, ne? Jesus hat uns die Sünden vergeben, aber eigentlich gehören alle diese Bausteine dazu. Durch die Schöpfung wissen wir, dass Gott wirklich allmächtig ist. Dadurch, dass Jesus hier gelebt hat, wissen wir, dass er qualifiziert war als Opfer, aber auch, dass er wirklich in einem menschlichen Körper gelebt hat und dass dieser menschliche Körper zum ewigen Leben erweckt wurde. Er wurde ja als Baby geboren, als Mensch. Und Gott hat eindeutig die Kraft bewiesen in der Auferstehung, Jesus von den Toten aufzuerwecken zum ewigen Leben. Wir wissen also, dass Gott diese Kraft hat. Und wir wissen, dass Gott mit dieser Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wirken möchte, durch den Heiligen Geist. Ich möchte so zwei, drei kleine Bibelstellen lesen, wo Paulus einfach darüber ein bisschen was schreibt. 1. Korinther 6, Vers 14 einmal. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Er schreibt diese Dinge einfach immer, um den Menschen wirklich die Hoffnung zu geben und sie zu erinnern, dass sie ihr Vertrauen in Gott nicht wegwerfen sollen. In Epheser 3, Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Und in Philippa 3, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Oder auch eine alternative Übersetzung dafür, dass die Haltung, die ihn bis in sein Sterben hinein bestimmte, auch meine Haltung ist. Ich möchte das erfahren, schreibt er, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ich bereit bin, mich so komplett in den Dienst Gottes zu stellen, wie Jesus es getan hat. Was ist das große Geheimnis des Heiligen Geistes oder um den Heiligen Geist? Jesus hat ihn uns gesandt und er macht uns zu neuen Menschen. Und ich behaupte, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um gute Frucht zu bringen. Wir wissen ja als Christen so, wonach wir streben sollen, wie wir uns benehmen sollen, was wir sein sollen. In Galater 5 steht in Vers 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und das sind alles diese Dinge, wo man immer sagt, ich finde es ja so schwer, geduldig zu sein. Ich finde es ja so schwer, die und die Person zu lieben. Ja, ich weiß, ich sollte mehr Freude haben, aber ich finde es so schwer, weil Corona so doof ist. Ja, ich sollte Frieden haben hier mit den Leuten. Okay, das finden wir vielleicht manchmal nicht ganz so schwer. Freundlich sein klappt auch meistens, aber manchmal auch schwer. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Keine Ahnung, ich bin jung, muss ich das schon können? Es sind so die Dinge, wo ich wirklich behaupte, das sind Dinge, wo wir den Heiligen Geist brauchen, um diese Früchte zu bringen. Es steht ja auch hier, das sind Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt. Und Paulus schreibt immer ganz deutlich, wir haben den Heiligen Geist in uns und er möchte diese Früchte hervorbringen. Aber wir haben auch noch unsere alte Natur. Und je nachdem, ob wir mehr unsere alte Natur füttern wollen und darauf hören wollen und denken, ne, ich muss was für mich selbst tun, egoistisch sein. Oder ob wir sagen, ja, ich möchte Gott besser kennenlernen und möchte hören, was er mir sagt durch den Heiligen Geist. Ich möchte sehen, was der Heilige Geist mit meinem Leben anstellen kann. Je nachdem bringen wir dann solche Früchte oder eben schlechte Früchte. Und ich habe auch oft gedacht, so Mann, ich muss doch ein bisschen geduldiger sein. Ich muss es doch schaffen. Ich muss doch Gott beweisen, dass ich es ernst meine und dass ich geduldig sein kann. Aber wir können Gott nicht beweisen, wie gut wir sind. Er weiß, wie schlecht wir sind. Aber wir können vertrauen, dass er uns immer annimmt, so wie wir sind. Und er hilft uns, dann wirklich gute Dinge zu tun. Paulus schreibt das immer so klar, dass er alles, was er tut, in der Kraft des Heiligen Geistes tut. Früher habe ich immer gedacht, er wirkt arrogant irgendwie. Ja, ich kann alles machen. Aber er sagt ja, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und er sagt auch nicht, ich kann alles, sondern er sagt, guck mal, alles das, was ich tue, alle diese guten Dinge, die kann ich einfach nur tun, weil der Heilige Geist in mir wirkt, weil er es durch mich macht. Jetzt kommt die schwierige Frage, wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus, dass der Heilige Geist in uns Früchte bringt? ich bin eigentlich ziemlich überzeugt so vom Lesen der Bibel immer wieder, auch gerade die Evangelien. Es geht so viel um den Glauben, dass wir an Jesus glauben. Und klar, wenn ihr mich fragt oder wenn wir uns gegenseitig fragen, würde jeder von sagen, klar, wir glauben an Jesus. Ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus. Aber wenn irgendwas in meinem Alltag auftritt, ein Problem, wenn mir eine Glühbirne runterfällt und zerschellt auf dem Boden, so eine, wo man das Zeug nicht anfassen darf oder so, ärgere ich mich dann, rege ich mich dann furchtbar auf und werde ungeduldig, verfluche ich diesen Tag, weil ich jetzt jemanden rufen muss, einen Spezialisten, der das wegräumt? Oder glaube ich an Jesus? Ja, glaube ich, dass er trotz dieser Umstände der Herr ist? Glaube ich, dass er trotz dieser Umstände irgendwann wiederkommt und mich in den Himmel nimmt und mich der Fußboden und die Glühbirne gar nicht mehr interessieren werden? Wie sieht das praktisch aus? Ich glaube, das Vertrauen darauf, dass Jesus immer da ist, in jeder Situation da ist und dass er uns in seiner Gnade auch immer vergibt, verändert uns. Das scheint ja manchmal so ein bisschen paradox, oder es ist schwierig, auch mit Kindern und so. Man denkt so, ja, wenn ich denen mehr Freiheit gebe, machen die mehr Blödsinn. Aber ich glaube, Gott will uns wirklich Freiheit geben. Und ich glaube, dass es funktioniert, weil wir den Heiligen Geist haben, dass wenn wir dann aktiv nach Gott suchen und uns aktiv immer nach ihm ausstrecken, zu ihm beten, sein Wort lesen, und das kann man einfach auch jeden Sonntag schön erwähnen, sein Wort zu lesen und zu ihm zu beten, ist das, ihn aktiv zu suchen, dann verändert er uns. Und er bringt in uns Frucht, er bringt in uns diese Früchte, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich glaube auch, deswegen war es für Jesus quasi einfach, auf der Erde sinnlos zu leben. Er hat nicht, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, er hat nicht geguckt, okay, hier Regelkatalog, ich muss das tun und das, das darf ich nicht, das hat Gott mir verboten. Darauf hat er gar nicht geguckt, er hat gar nicht geguckt, was darf ich mir rausnehmen, was kann ich tun. Er hat einfach gesagt, ey, ich will einfach mit gutem Gewissen vor Gott leben und einfach viel mit ihm reden und er wird mich verändern. Und ich glaube, dass das wirklich so funktioniert. Man kann natürlich da sein Gewissen auch wieder so dämpfen und so und kann sagen, ja, ich lebe mit gutem Gewissen vor Gott und kann aber trotzdem irgendwie so in den Augen der anderen total offensichtlich ein sündiges Leben führen. Und klar, dann haben wir uns auch gegenseitig, um uns da zu ermahnen oder zu ermutigen, wieder auf Jesus zu schauen. Und wir haben auch Gottes Wort, das hilft uns auch. Wenn wir lesen, was Jesus in der Bergpredigt sagt, dann verstehen wir ja voll viel davon, was Gott wirklich von uns möchte. Und das hilft sehr stark, dann unser Gewissen auch so zu schulen. Aber ich glaube eben, dass wir nicht diese Dinge selbst von uns aus erbringen können, sondern dass wir einfach Gottes Hilfe dafür brauchen und dass wir uns da auch so ein Stück weit fallen lassen dürfen in Gottes Hand und vertrauen dürfen, dass er uns verändern wird, weil er tut das. Ja, Peter hat schon recht, ich predige immer über alles und meistens über die gleichen Sachen, aber ich habe auch einen ganz besonderen Aspekt heute, ein besonderer Aspekt des Wirkens des Heiligen Geistes, über den ich jetzt noch ein bisschen reden möchte. Nämlich, wir werden als Zeugen benutzt. Und das finde ich auch so spannend. In der Vorbereitung habe ich das Lukas-Evangelium durchgelesen und geguckt, wo gibt es Hinweise auf die bevorstehende Himmelfahrt. Und eine Sache, die mir so als Hinweis auffiel, war, wo Jesus sagt, ich werde vor den Engeln Gottes stehen und wer sich zu mir auf der Erde bekannt hat, den werde ich vor den Engeln Gottes bekennen. Und wer sich auf Erde nicht zu mir bekannt hat, zu dem werde ich mich auch nicht bekennen. Und das hat mir schon früher, glaube ich, manchmal Angst gemacht. Und ich weiß nicht, ich denke mal, kann mir vorstellen, dass viele von uns durch Situationen gegangen sind, wo wir Jesus hätten bezeugen können, ziemlich klar, uns nicht gemacht haben. Und da müssen wir keine Angst haben, dass Gott uns jetzt auslädt aus dem Himmel. Er hat uns eine klare Einladung ausgesprochen. Er hat gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, und ich gehe dahin und ich bereite euch die vor. Und irgendwann komme ich wieder und hole euch. Und ihr dürft bei mir wohnen für immer im Himmel. Also er schmeißt uns nicht raus, deswegen, wenn wir ihn mal nicht bezeugt haben. Aber es ist ihm doch sehr ernst, dass wir ihn bezeugen. Weil das ist der Weg, oder das ist das Mittel, wie Gott, was Gott gewählt hat, dass seine Gemeinde wächst. Dass wir ihn bezeugen vor anderen Menschen, dass wir anderen Menschen von ihm erzählen. Und hier finde ich das so spannend, das Wirken des Heiligen Geistes. Wir werden als Zeugen benutzt. Wir haben es ja gelesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und ihr wisst ja, dass meine Frau und ich, wir haben ja vor, in die entferntesten Gegenden der Erde zu gehen. Und wenn das hier so nicht stehen würde, ich glaube, dann hätte ich viel zu viel Angst. So, ne? Das hat mich mal einer gefragt, auch jetzt letztes Jahr im Sommer oder so. Wir haben jemanden besucht, noch einen Freund aus Bielefeld. Das ist auch jetzt so um die, ich glaube, 45. Der hat er gefragt, Entschuldigung für das Wort, aber einfach direkt so fast, hast du nicht Schiss? Hast du nicht Schiss, dahin zu gehen und so? Und irgendwo schon, ne? So von mir selbst aus. Aber ich weiß auch, wir haben diese Zusage, es ist der Heilige Geist, der uns benutzen will, als Zeugen für ihn. In Johannes 15, Jesus hat ja hier gesagt, ich habe vorher doch schon mit euch darüber geredet. Und da steht vor allem viel im Johannesevangelium, in den Kapiteln 14, 15, 16 steht viel darüber, wo Jesus angekündigt hat, was der Heilige Geist tun wird und wie es denen gehen wird, wenn Jesus weg ist. In 15 steht Vers 26, 27, wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Aber es ist hier ganz klar diese Verbindung. Er ist der Zeuge, der Heilige Geist. Er rüstet uns aus mit dieser Kraft. Oder in Kapitel 16 steht ab Vers 7, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das hat Jesus gesagt eben noch vor seiner Kreuzigung und Auferstehung, aber in Bezug auf die Himmelfahrt und auf Pfingsten, ein paar Tage später, wo der Heilige Geist gekommen ist. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Ja, das Gericht ganz am Ende, wenn Jesus wiederkommt. Die Leute wissen nicht, worauf sie warten, aber sie warten auf die ewige Verdammnis, sie warten auf die Hölle. Er wird ihr denn zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Also der Heilige Geist möchte den Leuten diese Dinge zeigen. Aber Gott braucht uns dafür trotzdem. Er braucht uns als seine Gemeinde, um ihn vor den Menschen zu bezeugen. Aber ich finde es so ermutigend, einfach zu wissen, dass er der Zeuge sein möchte und er uns die Kraft dafür gibt. Ich fand eine Frage oder einen Gedanken von einem unserer Bibelschullehrer ganz spannend. Er hat mal gefragt, warum sind wir eigentlich noch hier auf der Erde? Weil solange wir hier leben, haben wir immer diesen inneren Kampf. Ne? Wir hören nicht immer auf Gott. Wir hören nicht immer auf den Heiligen Geist, der in uns ist. Wir lassen ihn nicht immer wirken. Wir sagen manchmal auch, nö, ich will mein eigenes Ding machen. Wir gehen unser egoistisches Selbst, ne, unser Ego und sagen, nein, ich möchte jetzt das machen und das, auch wenn es nicht gut ist, mir egal. Warum nimmt Gott uns nicht gleich in den Himmel, wo keine Sünde mehr sein wird? Kein Leid, kein Geschrei, warum nimmt er uns nicht gleich dahin? Er könnte ja einfach sagen, ich hole meine Gemeinde jetzt, zack, wer sich bekehrt, wird sofort in den Himmel genommen. Wird sofort entrückt und ist bei mir. Aber er macht das nicht, weil wir hier auf der Erde noch sind, um den Menschen von Jesus zu erzählen, um Zeugen zu sein. Paulus hat da was ganz Interessantes drüber geschrieben. In Philipper Kapitel 1, Vers 21. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Also er will nach Hause gehen. Er will lieber im Himmel leben. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Er sagt das hier so auch gerade viel in Bezug auf die Gemeinde, dass er als Hirte für die Gemeinde weiter da sein will. Er hatte ja von Gott eben dieses besondere Apostelamt, dass er diese Briefe geschrieben hat, die ja die Bibel auch bilden wirklich, wo wir sagen können, die sind wirklich vom Heiligen Geist inspiriert, ne? Und wir können das wirklich als Autorität, als Gotteswort anerkennen. Aber es ist trotzdem ein Gedanke, der eigentlich für uns alle relevant ist. Eigentlich wäre es für uns alle besser, beim Herrn zu sein im Himmel. Und vielleicht haben wir auch nicht, vielleicht sehen wir gar nicht so unser Amt, was wir hier auf der Erde haben. Wir sehen vielleicht gar nicht, wo wir von Nutzen sein könnten. Aber wir können garantiert sicher sein, der Heilige Geist will uns gebrauchen als seine Zeugen. Und er will in uns Frucht bringen, die auch andere Christen einfach erbauen wird. Wir sind ja nicht immer nur Zeugen für die Nichtchristen da draußen. Wir sind auch manchmal einfach für unsere Geschwister Zeugen. Einfach um uns im Glauben zu stärken, wenn wir Zeugnis erzählen, was wir mit Jesus erleben, wie wir an ihn glauben. Das freut auch die anderen Geschwister und stärkt sie. Und finde ich spannend. Also wie nutzen wir die Zeit? Hier ist mal unser Ursprung und Werdegang. Wir haben vielleicht so unsere Lebenszeit, wenn das so 80 Jahre sind, haben wir vielleicht so 14% davon Kindheit, 16% so Teenie-Jugend und dann so die Hälfte ungefähr. Ich habe mal hier Arbeit, Familie geschrieben, also so das einfach normale Erwachsenenleben, ne? Wo man so hauptsächlich mit Arbeit, Familie beschäftigt ist und dann vielleicht nochmal so am Ende so 19-20% Rente, wo wir einfach nochmal Familie genießen, aber keine Arbeit mehr haben und noch mehr Zeit haben. Wie nutzen wir diese Zeit? Ich habe noch ein anderes Kreisdiagramm, ich bin voll der Statistik-Fan. Ewigkeit gegen Lebenszeit. Ja, wenn wir jetzt sagen, unsere Lebenszeit gegen die Ewigkeit, dann ist das einfach, also eigentlich würde man das nicht sehen, es fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht. Es ist nur so ganz klein. Das ist, ich versuche so darzustellen, dass dieses kleine grüne Ding hier quasi, dieser gesamte Kreis ist, ja, der sitzt hier drin. Und der Rest davon ist die Ewigkeit. Jesus war nur so ein kleines bisschen auf der Erde und die meiste Zeit im Himmel, aber davor war auch schon in Ewigkeit im Himmel und auch danach. Und ich glaube, auch für uns ist das hier auf der Erde ist nicht unsere Endstation und das ist nicht unser eigentliches Zuhause. Unser eigentliches Zuhause ist im Himmel, weil wenn wir an Jesus glauben, sind wir adoptiert als Gottes Kinder. Wir sind seine Kinder. Er will uns zu sich nehmen. Und er bereitet uns Wohnung vor, dass wir bei ihm wohnen können. Und ich finde es wichtig, dass wir diese Zeit nutzen. Und mir ist aber auch wichtig zu sagen, also sondern hier kommt nichts anderes mehr. Ich möchte euch nicht dazu drängen, Zeugen zu sein. Aufgrund dessen, dass ich, ja, was ich so erklärt habe über den Heiligen Geist, wie in uns wirkt, davon bin ich wirklich überzeugt, deswegen will ich euch gar nicht drängen, Zeugen zu sein. Nur ermutigen, lernt Gott immer besser kennen. Weil ich bin überzeugt, wenn wir alle wirklich Gott suchen, ihn immer besser kennenlernen, wird er uns verändern, weil der Heilige Geist lebt in uns. Und je mehr wir ihm Raum geben, indem wir uns Gott zuwenden, desto mehr wird er uns gebrauchen. Der Heilige Geist ist der Zeuge und er wird uns dann schon drängen. Und ich habe nochmal einfach, wer für den Kreisdiagramme nichts Sinn, als Veranschaulichung. Ja, wenn das hier jetzt unser Leben ist, dieser Stecker hier oben, vielleicht sehen wir so, ja, das ist das Wichtige so, ne? Das ist das Wichtigste hier dran. Aber wenn ihr einfach nur diesen Stecker hier so, wenn ihr den hier abschneidet und mit euch rumschleppt, ist der nutzlos. Könnt ihr irgendwas einstecken, egal, kriegt ihr keinen Saft. Hier ist ein langes Kabel dran und wir alle wissen, wie Stromkabel funktionieren. Und dann haben wir noch dieses ganze lange Kabel und wenn wir den Strom irgendwo in den Garten legen wollen, brauchen wir das alles. Und verglichen mit der Ewigkeit ist das hier quasi vielleicht unsere Lebensspanne. Vielleicht sind das diese 80 Jahre und dann sind wir hier noch 80 Jahre in der Ewigkeit. Und dann sind wir hier an diesem Punkt von diesem ewig langen Kabel, sind wir schon doppelt so lange in der Ewigkeit, wie wir auf der Erde waren. Und das, keine Ahnung, vielleicht hilft euch diese kleine Veranschaulichung, einfach zu sehen, dass unser Leben hier auf der Erde nicht alles ist. Jesus ist nicht der Einzige, der jemals in den Himmel gefahren ist. Er kommt wieder, um uns alle zu holen. Und wir werden auch irgendwann da sein. Und deswegen glaube ich wirklich, es ist das Größte, was wir auf der Erde tun können, ist Gott kennenzulernen, der diese Erde geschaffen hat, der Schöpfer ist. Und er wird uns dann auch, denke ich, mächtig gebrauchen. So verstehe ich das hier, wie er über den Heiligen Geist spricht, wie er uns gebraucht. Genau, das war's. Das waren meine Gedanken zur Himmelfahrt.